Hi, hier startet gleich eine Folge unseres achteiligen Podcasts Otze, Stasi, Punk und Mord. Die ersten drei Folgen kannst du überall hören, wo du auch sonst deine Podcasts hörst. Wenn du danach weiterhören möchtest, findest du weitere Folgen exklusiv bei Podimo. Teste Podimo 45 Tage kostenlos auf podimo.de/otze. In der Podimo Podcast App findest du neben Otze noch viele weitere spannende Dokumentationen und True Crime Formate. Also, jetzt auf podimo.de/otze testen und loshören. Viel Spaß.
Hey Leute, ihr hört Otze, Stasi, Punk und Mord. Wir sind Josi Miller und Alex Barbian. Das hier ist Episode 3, Kriege machen Menschen. Wir empfehlen euch, diesen Podcast in chronologischer Reihenfolge zu hören. Triggerwarnung. Im Verlauf dieser Folge geht es um explizite Gewalt. Passt also auf euch auf, wenn ihr euch diesen Podcast anhört. Juli 2010, Sommerferienzeit, beste Zeit. Ich fahre jeden Tag mit dem klapprigen Damenrad meiner Mutter durch den Weimarer Stadtpark, morgens schon, um möglichst lange mit meinen FreundInnen im autonomen, bunt bemalten Jugendzentrum abhängen zu können. Wir haben das ganze Haus für uns, können eigenhändig auf- und zuschließen, sogar der Sozialarbeiter ist im Urlaub, Jackpot. Den ganzen Tag turnen wir in unserer Villa kunterbunt herum, am Tresen, am Boxsack, auf dem Dach, in einem aufblasbaren Swimmingpool in der Fahrradwerkstatt. Wir trinken pappsüße, chemieblaue Alkopops, rauchen schlechtes Provinzgras, zünden uns mit einer gedrehten Zigarette die nächste an. Der Soundtrack dieser Sommerferien? Schleimkeim. Das Kuriose ist ja, wenn irgendwo Schleimkeim gespielt wird, dann passiert das selten beiläufig, weil sofort angeregt über Dieter Ehrlich, aka Otze, das Gesicht, die eindringliche Stimme, die Seele dieser Band gesprochen wird. Irgendwie hat jede und jeder Punkrock-Fan eine Anekdote drauf, hat mal irgendwas Verrücktes über ihn aufgeschnappt.
Otze, ist es nicht der Typ, der sich mal einer ganzen Horde Hooligans entgegengestellt hat? Das ist doch dieser Freak, der immer ein Meerschweinchen im Reisekoffer dabei hatte, Gläser gegessen, Katzen durch die Gegend geworfen hat, oder? Da war doch was mit so einem Beil und Satan und Gotha und ganz schön viel Alkohol. Die Figur Otze fasziniert die Leute, funktioniert als Mythos. Aber warum ist das eigentlich so? Und wie viel ist überhaupt dran an all den absurden Geschichten? In dieser Folge widmen wir uns den mittleren und späten 80er Jahren. Sie sind ziemlich zentral für die Legendenbildung rund um unseren Protagonisten. In dieser Zeit wird Dieter Ehrlich zu Otze. Er zieht als mittelloser Nomade durch die zunehmend bröckelnde DDR. Schlägereien, Hausverbote, Inhaftierungen, wüste Exzesse und Begegnungen mit düsteren Gestalten häufen sich. Während andere Bands aus der Subkultur im Laufe der 80er beginnen, um Sendeplätze im DDR-Radio zu buhlen, bleiben Schleimkeim auf Konfrontationskurs.
Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Punks, Sheehans, Heavy Metals und deren Sympathisanten.
Vielleicht kommt euch diese Stimme bekannt vor. Sie gehört Erich Mielke, dem langjährigen Minister für Staatssicherheit der DDR. Als strammer SED-Parteisoldat steht er von 1957 bis 1989, also bis zum bitteren Ende, an der Spitze des Stasi-Apparats. 1983 geht Mielke bereits auf die 80 zu und kommt in Sachen Jugendtrends, wir haben es ja gerade gehört, längst nicht mehr hinterher. Einer Sache scheint er sich zu dieser Zeit aber trotzdem sicher zu sein. Die Punks sind Feinde seines geliebten Sozialismus und damit, Zitat, negativer Unrat. Sie müssen so schnell wie möglich und mit harter Hand aus dem Straßenbild der DDR verdrängt, zersetzt, zermürbt und eingeschüchtert werden, bevor sie sich noch weiter vermehren. 1983 zählt die Stasi landesweit ungefähr 900 Punks. In ihren Augen sind das 900 zu viel. Erich Mielke macht die Punkerbekämpfung zur Chefsache. Er fordert seine MitarbeiterInnen dazu auf, diesen, Zitat, negativ dekadenten, asozialen, politisch labilen, rowdyhaften, fehlentwickelten Jugendlichen noch bedingungsloser auf die Pelle zu rücken. Ostpunk-Professorin Anne Hahn sagt dazu,
auf jeden Fall haben die Stasi-Offiziere in den Bezirksstellen der Abteilung 20 um 1983 herum gesagt, jetzt machen wir ernst. Ob sie sich da auf den Mielke-Befehl bezogen haben oder ob sie wirklich Angst hatten, sie kriegen das Problem nicht in den Griff, weil immer mehr Jugendliche in die Kirchen strömten, vor allem in Berlin, in Leipzig, in Weimar und Erfurt. Sie haben gesagt, wir müssen Leute verhaften, damit die alle Angst haben und dass das aufhört. Sonst haben wir hier eine Riesensubkultur, die wir nicht mehr handeln können. Und dann hat man eben sich die Liedtexte vor allem als Mittel genommen, um dieser Szene irgendwie einen Riegel vorzuschieben, zu sagen, wir haben Paragraphen, das ist, danach können wir handeln, danach können wir Leute einsperren. Ne? Das ist also gegen die DDR gerichtet, was diese Jugendlichen da singen und verbreiten. Und das sind öffentliche Auftritte und damit ist es Propaganda gegen unser Land. Zack, bumm, ab in Knast. Ne?
Dieses Schema kennen wir ja schon aus Episode 2. Dieter Ehrlich ist unmittelbar davon betroffen, als man ihn wegen vermeintlicher Verunglimpfung der DDR in Untersuchungshaft festhält. Ein paar Monate nach seiner Freilassung dokumentiert das Ministerium für Staatssicherheit in einem Lagebericht: Die Punkbewegung ist eine auf Gewalt beruhende Erscheinung, gesellschaftsablehnend und pessimistisch orientiert. Die Punks betrachten sich als Aussteiger aus der sozialistischen Gesellschaft. Insbesondere für den sogenannten harten Kern der Punkergruppen ist charakteristisch, dass sie eine asoziale Lebensauffassung haben. Die Schlussfolgerung am Ende des Lageberichts: Die politisch-operative Arbeit ist noch stärker auf eine zielgerichtete, inoffizielle Durchdringung der jugendlichen Punkergruppen auszurichten. Und das heißt, noch mehr Spitzel auf Kirchenkonzerten, noch mehr willkürliche Strafverfahren wegen Nichtigkeiten, noch mehr Misstrauen und Gerüchte in der überschaubaren Szene. Wer nicht wegen kritischer Liedtexte oder Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten im Knast sitzt, kassiert alle Nase lang Innenstadtverbote. Viele DDR-Punks der ersten Generation landen in sozialistischen Erziehungsheimen oder werden, wie Schleimkeim-Gründungsmitglied Dippel, zum Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee eingezogen. Andere flüchten in die BRD oder werden über Nacht dorthin ausgewiesen. 1984 scheint es, als hätte die Stasi ihren Kleinkrieg gegen den negativen Unrat gewonnen. Die DDR-Punk-Szene scheint brach zu liegen. Ihre frühen Keimzellen sind ruhig gestellt. Zumindest vorläufig. Schon sehr bald wird eine zweite Generation antreten.
Dieter Ehrlich steckt zu dieser Zeit mal wieder in der Zwickmühle. Er ist ein gejagter Hauptakteur in der entkräfteten Erfurter Punk-Szene, spürt die eigene Hafterfahrung noch in den Knochen. Gleichzeitig hat er sich auf ein gefährliches Spiel mit Oberleutnant Bürgner eingelassen und wird unter dem Alias Richard als Informant bei einer Zweigstelle der Stasi geführt. Allerspätestens im Frühjahr 1984 scheint er extrem mit seiner Doppelrolle zu hadern. Er entscheidet sich gegen das Informations-Ping-Pong mit Stasi-Mann Bürgner und für den Punk. Dieter Ehrlichs Stasi-Akte gibt Aufschluss.
Okay, krass. Guck mal hier, Vermerk. März 84. Nach anfänglich guten Informationen und Hinweisen aus den Kreisen der Punks gab es in den letzten Monaten erhebliche Schwierigkeiten, bereits schon in der Phase der Kontaktherstellung. Der E, also Dieter Ehrlich, hat sich bereits unter den Kreisen der Punks dekonspiriert, indem er über Absprachen mit dem Unterzeichner gesprochen hat. Aufgrund seines jetzigen Lebenswandels wird vorgeschlagen, eine Umregistrierung vorzunehmen. Okay.
Die inoffizielle Zusammenarbeit mit den DDR-Sicherheitsorganen lässt sich nicht einfach aufkündigen. Man muss ein extrem schlechtes Bild abgeben, muss provozieren und mit Hochdruck deutlich machen, dass man als Informant partout nicht mehr zu halten ist. Zum Glück ist Dieter Ehrlich, das hat er ja schon oft bewiesen, ein Profi im Provozieren. Er schwänzt vereinbarte Treffen mit Bürgner, bleibt der Arbeit fern, benimmt sich daneben und, das ist wichtig, dekonspiriert sich. Heißt, Er erzählt einigen Freunden und Familienmitgliedern absichtlich von seinen Gesprächen mit Birkner. So nach dem Motto, ey Leute, ich bin zu diesem Treffen gegangen, ich wollte da was für uns rausholen, hab denen aber nichts Spannendes erzählt und jetzt wisst ihr ja Bescheid. Der Plan geht auf. Ein geouteter Spitzel ist ein verbrannter Spitzel. Birkner sieht keinen Sinn mehr in der Zusammenarbeit mit Dieter Ehrlich, ist natürlich sauer und will ihn das spüren lassen. Er ordnet eine sogenannte Umregistrierung an. Dieter Ehrlich wird aus der IM-Kartei gestrichen und ist jetzt wieder ganz normaler Punk.
Also es wurde direkt umgedreht, genau, von einem inoffiziellen Mitarbeiter in Anführungsstrichen zum beobachteten Objekt. Ne? Er hat einen OV bekommen, operativen Vorgang.
Kaum ist Dieter Ehrlich als Informant freigestellt, wird er wieder verhaftet. Diesmal lautet die Anklage asoziales Verhalten. Wegen strikter Arbeitsverweigerung sitzt er 4 Monate ab. Im Juli 1984 kehrt er wieder in Freiheit auf den Stotternheimer Bauernhof zurück. So richtig sicher fühlen kann er sich dort allerdings nicht mehr. Ab jetzt führt er endgültig ein Leben als Vogelfreier und das bis zum Zusammenbruch der DDR. Dieter Ehrlich verbringt ab jetzt in regelmäßigen Abständen Zeit hinter Gittern. Eigentlich darf er sich gar nichts mehr erlauben. Alle paar Monate wird er wegen Nichtigkeiten, Rauditum, Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Schnapsflaschendiebstahl aus heiterem Himmel eingesackt, in Untersuchungshaft weggesperrt und in Verhörsituationen eingeschüchtert. Ehrlich, Sie sind ein Hemmschuh des Sozialismus, wird ihm von Stasi-Beamten und Staatsanwälten entgegengerotzt und Sie und Ihre Scheißband ziehen die gesamten Schmeißfliegen der Republik an.
2, 3, 4!
Wenn Dieter Ehrlich gerade nicht von der Staatsmacht schikaniert wird, muss er sich auf der Straße behaupten. Den Punks schlägt im öffentlichen Raum ein kalter Wind entgegen. Sie werden nicht nur von Stasi und Volkspolizei bedrängt, sondern auch von ganz normalen BürgerInnen. Von Leuten, die sich selbst verbieten, was sich die Punks herausnehmen, die ihnen ihren Freiheitsdrang nicht gönnen. Punks sind Zielscheiben, werden beleidigt, angespuckt und zuweilen körperlich attackiert. In Straßenbahnen, in Fußgängerzonen, in Kneipen, wenn sie dort überhaupt reinkommen. Punk sein ist in der DDR nicht ungefährlich. Anne Hahn kann ein Lied davon singen.
Weißt du, der kleine Helge, ein Freund von mir, der war auch so ein dünnes Hemd. Und wenn der morgens sich nur ein bisschen anders gekleidet hat als der Durchschnitt, eben noch nicht den Iro aufgestellt, aber sah eben anders aus mit Lederjacke und so weiter und Boots und kam in eine Straßenbahn rein, die voller Proleten war, die zur Schicht fahren. Da hat einer angefangen, dich haben sie wohl vergessen zu vergasen. Dann fing der zweite an und der dritte hat schon zugehauen. Und der ist dann, wenn er wirklich so losgegangen ist, gleich rein und oben rangesprungen, hat sich an den Haltegriffen festgehalten und gewartet, dass was passiert und dann zugetreten, ne, mit seinen Boots, so sich den Weg freigekämpft. Aber das machst du ja auch nicht jeden Tag und nicht immer. Und das war schon schwierig. Ich bin auch in der Straßenbahn verprügelt worden in Magdeburg und ich hatte so eine rot-lila gestreifte Skinnyhose an, Overknee, schwarze Stiefel und einen selbstgenähten schwarzen Mantel und eine Kappe, eine selbstgenähte. Das hat eine Frau dermaßen aufgeregt, mein Aussehen, dass sie dann wirklich angefangen hat, aufgestanden, rübergekommen, mir die Kappe vom Kopf gerissen, in die Haare gefasst. Wir kugelten uns auf dem Boden rum mit Gekreische und also eine Frauenprügelei. Und jeder hatte 2 Kerle dabei, die eigentlich gar nicht wollten. Also die wollten sich gar nicht prügeln, aber mussten dann irgendwie eingreifen und schlichten. Und wir sind dann aus der Straßenbahn raus zu dritt. Und da kamen 2 Polizisten und ich rufe, hallo, Hilfe, wir wurden überfallen. Helfen Sie uns mal. Straßenbahn fährt ab, Türen zu, die waren drin und die Polizisten Ausweise, so wie sie aussehen, brauchen sich doch nicht wundern und so.
Punks sind freiwillig, zum Abschuss freigegeben. Überhaupt ist das Klima rau und Gewalt ist gerade auf dem flachen Land der DDR ziemlich allgegenwärtig. Bevor er 1984 nach West-Berlin durchbrennt, lebt Buchautor Frank Willmann in Weimar. In seiner Wahrnehmung sind körperliche Auseinandersetzungen ein fester Bestandteil des Alltags und vor allem des Nachtlebens.
Gewalterfahrung gab es ständig. Also das hat wirklich eine Rolle gespielt. Zum Beispiel, um Frauen zu verteidigen, wenn man irgendwie dann mal nach Tiefort gefahren ist, in den Felsenkeller zur Disco und die Tieforter in der Meinung waren, dass wir ihnen ihre Weiber wegnehmen wollen.
Dieter Ehrlich passt sich diesem gewalttätigen Klima an. Je mehr ihm und seiner Punk-Clique die Gewalt begegnet, in der Erfurter Innenstadt, in der Dorfdisco, in der Kneipe, im Stasi-Knast oder auf Bahnfahrten, desto mehr stellt er sich auf sie ein. Dieter Ehrlich legt sich einen Schutzpanzer an und schlägt zurück. Mit aggressiver Musik, aber auch mit blanken Fäusten. Und mit Waffen.
Das erzählt er selbst in diesem Interview mit Bert, dass er, und ich denke, da ist was dran, man darf natürlich nicht immer alles eins zu eins glauben, aber wie er Hammerotze genannt wurde, ne, dass er eben in der Schmiede oder in der Schweißerei gearbeitet hat und dann so Zeug hergestellt hat, Waffen hergestellt hat und vielleicht auch wirklich mit dem Hammer in der Hand losgegangen ist zu Prügeleien. Das tut dann natürlich ordentlich weh, ja.
Erinnert ihr euch an Folge 1? Schon während seiner Ausbildung als Teenager, der gerade den Punk für sich entdeckt, schmiedet Dieter Ehrlich am Arbeitsplatz Schlagringe. Der Legende nach vertickt er die Dinger anschließend in der Erfurter Innenstadt und finanziert sich so sein erstes richtiges Schlagzeug, also quasi als Kleinwaffenhehler. Habt ihr euch eigentlich auch schon gefragt, wie Dieter Ehrlich seinen ikonischen Alias Otze bekommen hat? Da geistern verschiedene Versionen durch die ehemalige Ostpunk-Szene. Entweder ist Otze auf einen vulgären Gag im Vollsuff zurückzuführen, oder auf den Spitznamen eines ominösen Erfurter Schmieds namens Hammerotze, ist bis heute nicht ganz geklärt. Fakt ist, dass der Name knallt, aufhorchen lässt, im Kopf bleibt und eine unheimliche Brachialität ausstrahlt. Eine Brachialität, die Dieter Ehrlich in seiner gesamten Erscheinung verkörpert. Als stämmiger Anführer der Wildschweinherde, als berserkender Schlagzeuger, als Schreihals am Mikrofon mit thüringischem Dialekt. Es ist also kein Wunder, dass ihn der Nickname Otze begleiten wird. Bis zum Axtmord 1999 und weit darüber hinaus.
Otze von Schleimkeim, wie das schon klingt, ist einfach geil. Da will ich dann, höre ich zu, wenn mir jemand sowas sagt.
Same. Das ist übrigens Filmemacher Jan Heck. Den werdet ihr noch kennenlernen. Erstmal zurück in den Bärnackel Streetfight Boxring. Den betritt Dieter Ehrlich im Laufe seiner 20er nämlich immer häufiger. Er beherrscht die altbewährten Methoden der psychologischen Kriegsführung. Wer den ersten Schlag setzt und den irreren Blick aufsetzt, den todesmutigeren, angstloseren Eindruck macht, hat ja im Grunde schon halb gewonnen. Frank Willmann.
Ja, ich glaube, er hat sich auch gern geprügelt und hat auch dann einen Kick erfahren während Prügeleien. Es war auch das Gefühl, er hatte auch in der Gruppe auch schon eine relativ aggressive Grundstimmung. Aber nur in der Gruppe. Vielleicht dann einzeln, wenn er allein unterwegs war, wie Anne erzählt hat, nicht. Aber wenn er mit seiner Herde unterwegs war, dann musste er natürlich auch immer wieder zeigen, dass er den nächsten hat. Also.
Otze nimmt wie aus Prinzip jeden Schlagabtausch mit, selbst wenn er vorher schon weiß, dass er nur verlieren kann.
Es gibt ja die Szene, wo er sich mit den 7 von den Erfurter Bulls geprügelt hat, die ihn dann auch letztendlich verdorschen haben, aber er hatte dann bei ihnen so ein Standing, dass ihn dann in Ruhe ließen. Also das war vielleicht für ihn auch so ein Ding, dass er sich manchmal in Getümmel gestürzt hat, um sein Image eher zu gestalten, aktiv. Ja.
Glaub mir, es gibt wirklich unzählige, zum Teil sehr verrückte Gewaltstories, die über Otze erzählt werden. Und die allermeisten sind auf dem Zeitstrahl in der zweiten Hälfte der 80er zu verorten. Wenn wir all den Heldengeschichten glauben wollen, dann trägt er, geleitet von seinem Gerechtigkeitssinn und um seine Leute zu schützen, andauernd irgendwelche hochriskanten Hahnenkämpfe aus. Dann verprügelt er einmal 10 Typen vor einer Kneipe. Dann stellt er sich mehrmals als Ein-Mann-Armee den Angriffen rechtsradikaler Hooligans, die in den Innenstädten der DDR auf Punkerjagd gehen.
Alles nur Selbstverteidigung? Einfach nur Otzes Strategie im Wilden Osten zu überleben? Geballte Fäuste und Passivbewaffnung als Antwort auf all die Schikanen, Bedrohungen und Anfeindungen, mit denen man als DDR-Punk tagtäglich konfrontiert ist? Die konsequente Entscheidung, nicht immer nur Opfer, nicht immer nur Schießbudenfigur zu sein? Nein. Diese Darstellung wäre verkürzt. Otze ist nicht nur Opfer, sondern immer häufiger auch Täter. Dominant, prollig und unangenehm brutal.
Die Begegnungen mit Otze waren eigentlich immer sehr verstörend, weil Otze entweder betrunken war, besoffen oder auf dem besten Weg besoffen zu werden. Und er war wirklich so ein Alpha-Tier, was Leute weggebissen hat, die ihm nicht gepasst haben. Besonders hasste er Brillenträger, Berliner und Gymnasiasten.
Leute wegbeißen wie ein Raubtier, das klingt ja schon krass. Und Frank Willmann ist nicht der einzige Zeitzeuge, der Otze als einen Menschen beschreibt, dessen Aggressionen sich, besonders im zugedröhnten Zustand, relativ wahllos entladen. Manchmal explodiert er einfach. Dann darf man ihn nicht reizen. Dann kann er nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden. Dann richtet sich seine Wut gegen, Zitat, Brillenträger, Berliner und Gymnasiasten oder gegen Nobelpunks, deren Lederjacken und Stiefel ihm ein bisschen zu vornehm aussehen. Ich glaube, mich hätte er auch gehasst. 1987 sammelt Otze innerhalb von 5 Tagen 6 Hausverbote in Berliner Clubs. Also aus meiner eigenen DJ-Erfahrung kann ich sagen, da muss er es schon ganz schön drauf angelegt haben. Hin und wieder knallt es wohl sogar während der verhältnismäßig wenigen Schleimkeim-Konzerte. Und zwar direkt auf der Bühne. Wenn die pogende Crowd Otzes Schlagzeug zu nahe kommt oder seine Bandkollegen sich nicht an die Setlist halten, ist Keilerei angesagt. Ich kann die Wut, die Otze in sich trägt und die wie ein Tumor immer weiter in ihm wächst, gut verstehen. Diese Wut auf die Stasi und ihre willkürlichen Methoden, auf die Lehrer, Meister und Spießer, die ihm nichts als Verachtung spiegeln. Auf die ganze Enge der DDR, die dem Punk-Gedanken zu 100% konträr gegenübersteht. Das ändert aber nichts daran, dass mich dieser Spaß an der rohen Gewalt, auch diese komischen Machtspielchen, ziemlich abfacken.
Ich glaube, da kommt ziemlich viel zusammen. Frustration plus permanenter Vollrausch plus unbändige Abenteuerlust plus proletarisch-rustikales Selbstverständnis plus sowieso nichts zu verlieren haben plus Punkrock ist gleich Stress oder so ähnlich. Gewalt ist, und das wird sich im Laufe dieser Geschichte immer wieder herausstellen, eine Konstante in Otzes Leben und dadurch fast eine Selbstverständlichkeit. Die Leidtragenden sind blöderweise oft Leute, die es eigentlich gut meinen mit Otze und seiner Band Schleimkeim. Jugenddiakon Wolfgang Musikmann spricht da leider aus Erfahrung.
Es gab einen Punk-Auftritt auch von SK und bei diesem Auftritt haben Leute aus der offenen Arbeit, also keine Punks, andere Fotos gemacht davon. Und irgendwie eine Woche später, sagen wir mal, war wieder ein Treffen in der offenen Arbeit, wo diese Bilder waren und wo auch die da ehrlich mit ein paar Kumpels da waren. Da wurden die Bilder rumgereicht und sich angeguckt und man erzählte sich so, wie das war. Und dann hat die da ehrlich die Bilder eingesteckt. Und ich habe gesagt, das sind nicht deine Bilder, gib die wieder her. Und habe sie dann auch weggenommen. Und das war der Anlass, dass er mich eigentlich niederschauen wollte. Der hätte die auch gekriegt. Also wären sie abgezogen worden oder sowas, keine Ahnung. Ne? Aber der wollte sie sofort haben und wollte seinen Willen durchsetzen. Das ist typisch Dieter Ehrlich. Er wollte sein Ding durchziehen.
Diese Geschichte aus dem Januar 1986 ist auch in Otzes Stasi-Akte festgehalten. Ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi berichtet damals, dass Otze im Zuge seiner Diskussion mit Wolfgang Musikmann so wuchtig gegen einen Tisch tritt, dass dieser zerbricht. Was für ein Auftritt. Und das auch noch in einem Kirchenhaus, einem der wenigen Orte, an dem er und die anderen Punks überhaupt willkommen sind. Das Verhältnis zwischen den Erfurter Punks und der offenen Arbeit, ihr wisst ja noch, erstes Schleimkeim-Konzert und so, beginnt Mitte der 80er zu zerfallen. Die Wildschweinherde benimmt sich ein paar Mal zu oft wie die offene Hose, bis irgendwann selbst der großmütige Jugenddiakon Musikmann mit seinen Nerven am Ende ist.
Wenn Punks als größere Gruppe auftraten, ihre Musik spielen konnten, hat sie oft das nicht interessiert, was die anderen machen wollten. Und die offene Arbeit war nicht nur Punk, sondern die war eben auch sozusagen, naja, was für Leute, die andere Musik gut fanden und die andere Interessen hatten. Und ich habe dann später gesagt, also wenn Schleimkeim auftritt, dann müsst ihr mir garantieren, dass von mir nicht alle besoffen sind oder so. Also ich habe dann schon gewisse Maßstäbe sozusagen aufgestellt. Das ist für einen ordentlichen Punk schon schwierig.
Schon ein bisschen rücksichtslos, oder? 1986 ist es dann vorbei mit den Punkkonzerten in Erfurter Kirchenräumen. Wolfgang Musikmann hat als Veranstalter extreme Repressalien in Kauf genommen, nur um am Ende auch noch die Kippen aus dem Gemeindehaus zu kehren, die die besoffenen Punks hinterlassen haben.
Wir haben euch am Anfang dieser Folge ja vom Feldzug erzählt, den Erich Mielke, der Minister für Staatssicherheit, 83 gegen die Punks führt. Diese Welle an Verhaftungen, Einberufungen zum Militär und Abschiebungen in den Westen. Für einen kurzen Moment sieht es da so aus, als sei der Punksumpf in der DDR trockengelegt. In Wahrheit fängt er aber gerade erst jetzt so richtig an zu brodeln. In den Jugendzimmern der Republik schmiert sich vielerorts schon die nächste Welle an Teenagern Bier, Schuhcreme und Honig in die Haare, um sie zu einem Irokesen aufzustellen. Neue Bands schießen, teilweise stark inspiriert durch Otze und seine Band Schleimkeim, aus dem Boden. Neue Szenen innerhalb der Szenen entstehen. Neue Treffpunkte etablieren sich. Die zweite Punk-Generation ist für die DDR-Sicherheitsorgane deutlich schwerer zu überblicken als die erste. MalerInnen, DichterInnen, TrinkerInnen, MusikerInnen und engagierte Oppositionelle aus der aufkeimenden Umweltbewegung bilden unter der Glocke Punk eine heterogene Masse. Für die SED und ihren Überwachungsapparat wird es dadurch komplizierter, die Szene zu kontrollieren und gezielt anzugreifen. Deshalb verändert sich ab 1985 der staatliche Umgang mit dem Punker-Problem.
Diese Kulturpolitik der SED, musst du dir immer vorstellen, die haben Entwicklungen beobachtet und jedes Mal, wenn sie was nicht einfangen konnten, haben sie sich an die Spitze der Entwicklung gestellt.
Das ist Mike Weichert, Jahrgang 77, Gitarrist der Thüringer Metalband Heaven Shall Burn und Verfassungsrechtler. Er hat sich wissenschaftlich mit den Wechselwirkungen zwischen Kunst und Verfassung in der DDR beschäftigt. Mike hat uns bestätigt, was für uns aus vielen unterschiedlichen Quellen hervorgeht. Die Jugend- und Kulturpolitik der SED verändert sich Mitte der 80er Jahre grundsätzlich. Weil man Angst hat, die Jugend des Landes andernfalls komplett an sozialismusfeindliche Ideen zu verlieren, geht man einen Schritt auf die Subkulturen zu. Man stellt sich, um Mike zu zitieren, an die Spitze der Bewegung. Statt sie stumpf zu kriminalisieren, versucht man nun, scheinheilig, popkulturelle Phänomene für sich zu vereinnahmen.
Plötzlich erhalten auch die MusikerInnen eine Pappe, also eine Auftrittserlaubnis, die mit rebellischer Attitüde antreten. Bands wie Feeling B, quasi das Rammstein-Vorläuferprojekt, oder Die Firma werden Konzerte, Veröffentlichungsmöglichkeiten und mediale Sichtbarkeit zugestanden. Ab 1986 darf im offiziellen DDR-Jugendradio die Sendung Paroktikum stattfinden. Sie ist vollgepackt mit Musik aus der westlichen Welt, aber auch mit Stücken von New Wave, Punk, Heavy Metal und Hip-Hop-Formationen aus der DDR. Die SED, die ja eigentlich nichts dem Zufall überlässt, verliert in dieser Zeit an Autorität und kommt so langsam wirklich nicht mehr mit. Das nutzen die MedienmacherInnen geschickt aus. Sie spielen teilweise sogar ausdrücklich verbotene Bands im Radio.
Weil so wie die Großmutter nicht weiß, was der Enkel heute mit dem Handy rumdattelt oder so weiter, so musst du dir das damals irgendwie auch vorstellen. Also da war eine Programmkontrolle und so. Oftmals fand die gar nicht so strikt statt. Ne? Und da durften dann auch immer mal Bands gespielt werden oder wurden Bands gespielt, die ja eigentlich kulturpolitisch da nicht so richtig hingepasst haben. Deshalb waren diese Sendungen auch zu DDR-Zeiten sehr, sehr beliebt. Ne? Und auch den, wo wir jetzt hier in Thüringen, ne, du bist nicht weit von Hessen, Bayern irgendwie entfernt, du konntest natürlich auch neben der BBC auch irgendwelche Westsender hören mit entsprechenden Sendungen, aber das waren auch angesagte Sendungen von DDR-Sendern, eben weil die Protagonisten dieser Sendung, die da eine programmatische, ja nicht Verantwortung hatten, die Verantwortung hatte jemand anders, aber die Gestaltungskraft hatten, ne? Die haben halt relativ schnell gemerkt, also man bekommt das auch von Kulturhausleitern und so berichtet, wir haben mit Schweißperlen auf der Stirn manche Sachen durchgezogen und spielen lassen und haben uns dann gewundert, dass nichts passiert ist. Es hat keinen interessiert, dass dort eine Band gespielt hat, die eigentlich verboten ist oder die verboten sein sollte oder die keine Genehmigung hat und umgedreht. Ist manchmal aus einer Mücke ein Elefant gemacht worden, wo es überhaupt keinen richtigen Anlass gab. Aber dieses, wir haben gewartet und es ist dann nichts passiert, das ist dann ein Stück weit den Menschen in Fleisch und Blut übergegangen. Und es gibt einen Satz vom DDR-Kulturminister Joachim Hoffmann, der hat den Satz geprägt, als mal Theaterleute nach einer Genehmigung gefragt haben, na, ist das in Ordnung, wenn wir das so machen oder so? Der hat einfach nur gesagt, na, wenn ihr weiterfragt, dann werde ich es euch verbieten müssen. Und das war im Prinzip so die Ansage, macht einfach. Das interessiert sowieso keinen.
Merkt ihr was? Die alten Herren von der Partei sind müde, verunsichert, irgendwie orientierungslos. Ihre DDR ist ganz schön marode, zerbröckelt, so langsam aber sicher. Das ändert vorerst allerdings nichts daran, dass die Stasi mit aller Gewalt gegen vermeintliche Systemsprenger vorgeht.
Natürlich gab es da weiter Repressionen und Leute, die da Dreck fressen mussten und arme Schweine, die im Knast saßen. Aber das unterlag nicht mehr einer kulturpolitischen Grunddoktrin. Ne? Diese Kontrolle über die künstlerische Szene und die Bohemen in der DDR, die ist ab Mitte der 80er Jahre, spätestens ab Mitte der 80er Jahre, völlig außer Kontrolle und verloren. Es gibt autonome Bühnen, es gibt autonome Auftrittsorte, FDJ und Pioniere, um überhaupt eine Veranstaltung machen zu können aufgrund von Materialmangel, die müssen als Bittsteller zu Bands gehen, die eigentlich verboten sind und sich Material zusammenborgen, um überhaupt einen Pioniernachmittag oder eine FDJ-Veranstaltung machen zu können. Also auch diese Eigentum an Produktionsmitteln hat sich da gedreht. Ne? Das ist alles ganz interessant. Ja, und in diesem ganzen Konglomerat hauen da halt Schleimkeim die Bresche, denen Kunst völlig scheißegal ist und die einfach nur mit kompletter Radikalität auf die DDR scheißen und spucken. Und das kitzelt die Stasi natürlich trotzdem selbst Mitte der 80er noch.
Zwischen neuerdings geduldeten Punkbands, Westmusik im DDR-Radio und überforderten Funktionären verharren einige Hardliner auf der schwarzen Liste der Stasi. Otze und seine Leute erleben und beobachten die vermeintliche Liberalisierungswelle in der zweiten Hälfte der 80er skeptisch aus der Entfernung. Lockerungen hin oder her. Schleimkeim laufen weiterhin nicht im DDR-Radio. Sie bleiben illegal, wären vermutlich die allerletzten, die eine Pappe bekämen, musizieren nach wie vor im Untergrund und bleiben im Visier der Stasi. Der beste Beweis dafür? Im Januar 1986 leitet die Erfurter Zweigstelle ein neues Verfahren gegen Otze in die Wege, diesmal mit dem treffenden Projekttitel Anarchie. Ein inoffizieller Mitarbeiter gibt zu Protokoll: Dieter Ehrlich beschäftigt sich intensiv damit, Garagenpunk in einer Scheune in Stotternheim zu machen. Dort nimmt er Lieder auf, die das Ziel verfolgen, die Schutz- und Sicherheitsorgane der DDR zu verunglimpfen. Also alles wie gehabt auf dem Ehrlichhof.
Otze kleidet sich in dieser Zeit weniger auffällig, ist von Weitem kaum noch über klassische Szenecodes als Punk zu erkennen. Dafür blüht er kreativ auf und schreibt in hoher Schlagzahl neue Schleimkeim-Hits. Er singt in einfacher Sprache vom Leben, verdaut seine Erfahrungen auf grobem Gitarrengeschrammel und ist dabei meistens total on point. Was er ins Mikrofon brüllt, ist unmissverständlich und hat häufig eine düstere, zynische Note. Hin und wieder wechselt Otze die Perspektive. Schreibt mal aus der Sicht eines durch die Welt wandernden Geldscheins und mal durch die Brille eines hart arbeitenden Proletariers, der seinen Frust nach Feierabend in Alkohol ertränkt. Jeden Morgen früh aufstehen, den ganzen Tag an der Maschine stehen. Tag ein, Tag aus die gleiche Scheiße. Da bekommt doch jeder Mensch eine Meise. Feierabend in die Kneipe gehen, immer die gleichen Leute sehen. 8, 9 Bier in der Klause, einen doppelten und nach Hause. Otze steht weder früh auf noch an der Maschine. Die 8, 9 Bier in der Klause lässt er sich aber trotzdem ungern durch die Lappen gehen. Er fühlt sich zum Rausch hingezogen, schnüffelt mutmaßlich sogar Fleckenentferner. Von Zeit zu Zeit, meistens auf Kirchentagen oder in Privatwohnungen, finden weiterhin Schleimkeim-Konzerte statt. Obwohl es innerhalb der Band zu immer neuen Besetzungswechseln kommt und unter anderem Otzes Bruder Klaus ausscheidet.
Otzes Lebensmittelpunkt ist zwar immer noch der Stotternheimer Bauernhof und doch mutiert er mit den Jahren immer mehr zum Dauerreisenden. Frank Willmann.
Ja, der ist regelmäßig auch umgezogen, hat auch in Dresden viele Bekannte, in Leipzig und natürlich auch in Berlin, Hauptstadt der DDR, auch immer Frauen. Und hat da also schon so ein kleines Nomadenleben gelebt.
Otze betreibt Couchsurfing auf Höchstniveau, nistet sich pausenlos bei Freundinnen in anderen Städten ein oder schläft, wenn sich gerade keine andere Übernachtungsmöglichkeit ergibt, einfach unter freiem Himmel. Er lebt in den Tag hinein, treibt sich herum, besorgt sich irgendwie, was er zum Leben braucht. Regulär verdient er als Arbeitsloser kein Geld. Und diese Tatsache macht ihn erfinderisch. Schau dich doch mal im Konsum um, was man noch alles hat. Tausend kleine Dinge liegen hier für dich bereit. Warte nur auf dich und schenke dir Bequemlichkeit. Otze ist ein Meister des Ladendiebstahls, hat sämtliche Tricks drauf. Er befüllt eine leere Wodkaflasche mit Leitungswasser und tauscht sie an der Supermarktkasse unbemerkt gegen eine ungeöffnete Wodkaflasche aus. Solche Sachen. Überhaupt steckt er alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Am allerliebsten Effektgeräte für seine Gitarre, die er sich selbst niemals leisten könnte.
Und klauen wir für ihn nochmal. Auch heiligste Freunde zu beklauen.
Aber wie findet ihr das?
Otze halt. Wenn er wie ein Landstreicher durch die DDR zieht, hat Dieter Ehrlich oft eine Tasche voller Hehlerware dabei. Er ist stets bereit für Tauschgeschäfte. Auf der Jagd nach Knete schnorrt er pausenlos Leute an. Vor den Kneipentresen und den Diskotüren der Republik verdient er sich als eine Art Hütchenspieler gelegentlich ein bisschen Hartgeld dazu. Er präsentiert Karten und kleine Zaubertricks, isst gegen Bezahlung angeblich ganze Gläser. Häufig führen ihn seine Reiserouten nach Magdeburg, in die Stadt, in der die junge Anne Hahn gerade den Punk für sich entdeckt. Eines Tages sitzt sie auf der Terrasse eines alternativen Eiscafés und nimmt einen Typen wahr, den sie zunächst überhaupt nicht einordnen kann.
Irgendjemand erzählte dann, das ist der Otze. Und es war kaum zu glauben, weil er war wirklich nicht zu erkennen als Punkrockstar.
Wegen seiner Kleidung auch, oder? Wie ist er so aufgetreten?
Genau, ne, so jeansmäßig durchschnittlich, ne, zurückhaltend. Hat doch erstmal gecheckt, immer so dem Leute ein bisschen beobachtet. Und wenn er Spaß hatte, dann hat er eben Aktionen gemacht. So, wenn er irgendwie Alkohol besorgen wollte oder jemand beeindrucken wollte. Mich wollte er dann halt mal beeindrucken mit so einer Geldtauschaktion. Hat er auch voll geschafft. Super. Naja, wir brauchten Kohle, um Alkohol zu kaufen und er hatte so einen alten, großen, blauen 100 Reichsmarkschein dabei und ja, komm mal mit, ich zeig dir, wie man tauscht. Ich sag so, was? Ja, mitgegangen, fand's irgendwie, war neugierig und dann ist er raus und hat die Magdeburger Bürger auf der Straße so angerempelt, angehauen und rumgezuscht und diesen blauen, zusammengerollten Schein gezeigt. Wir tauschen, D-Mark. Und die haben nicht mal gehört, dass er thüringischen Dialekt spricht, hat er noch gesagt, ich komme vom Hafen, ich bin Matrose. Also wie konnte man das glauben? Und es muss ganz schnell gehen. Also hat er nur gesagt, schnell, schnell. Und hat den immer gezeigt, wieder weg. Und die Leute so uschig gemacht, dass so wirklich innerhalb von 5 Minuten jemand einen 100 DDR-Markschein hatte und getauscht hat. Ne? Und dann zurück und in den nächsten Konsum Schnaps kaufen. Ein Geldschein sein. Es liegt gut, irgendwie böse Sachen verwickelt sein. Heute kauft man nicht mehr Blumen für die Lichter ein. Doch morgen schon kann ich der Lust für eine und das sein. Was für ein Lifestyle, oder? Regellos, risikoreich, einfach völlig anarchisch und sicherlich auch ziemlich anstrengend. Auf seinen Touren vernachlässigt Otze seinen Körper. Er ernährt sich notdürftig, trinkt Unmengen an Alkohol, wäscht sich selten, zieht während der kurzen Schlafphasen nicht einmal seine Stiefel aus. Wenn er nicht mehr kann, eine Pause braucht, dann reist er abgemagert und aufgedunsen nach Stotternheim zurück, in die breiten Arme von Mutter Gisela, die ihn wieder aufpäppelt. Chaostrip Knast Bauernhof. Konzert Chaostrip Knast Bauernhof. Ungefähr so kann man sich Otzes Lebensrhythmus in den späten 80ern vorstellen.
Von jeder Reise bringt Otze neue, spektakuläre Geschichten mit. Sie mehren den Mythos um seine Person, heizen die Gerüchteküche an, die bis heute brodelt. Gelegentlich scheint Otze sich einen Spaß daraus zu machen, Halbwahrheiten, größenwahnsinnige Übertreibungen und Storys über ein und dasselbe Ereignis in unterschiedlichsten Variationen zu verbreiten. Angeblich nennen ihn einige seiner WegbegleiterInnen deshalb auch augenzwinkernd Peter Lügen. Wahrheit und Fiktion liegen in Otzes Welt nah beieinander. Besonders hellhörig werden die Leute, wenn er von seinen angeblichen Begegnungen mit Tod und Teufel erzählt und in spirituelle Gewässer eintaucht. Seinen FreundInnen gegenüber gibt Otze vor, in der Lage zu sein, dunkle Magie zu beschwören. Er zieht theatralisch irgendwelche Kreise mit Stöckern, legt Streichhölzer und nimmt ein glühendes Stück Kohle in die Hand. Jede neue absurde Erfahrung macht ihn ein kleines Stück esoterischer. Überhaupt ist er fasziniert von Sternzeichen, Zauberei und biblischen Narrativen. Böse Mächte und Omen, Fegefeuer, Sündenfuhl, Belzebub, die ganzen Sachen.
Erinnert ihr euch an die Razzia auf dem Ehrlichhof, von der wir euch in der letzten Folge erzählt haben? Als die Stasi-Leute 1983 Dieter Ehrlichs Jugendzimmer durchsuchen, finden sie an den Wänden kryptische Parolen und Zeichnungen vor. Lucifer steht da in krakeliger Schrift neben einer selbstgemalten schwarzen Hand und einer gehörnten Comicfigur. Dieter Ehrlich hat also schon als Teenager einen Bezug zum Dämonischen und provoziert mit, naja, satanistischen Codes. Wie kommt ein junger Mensch in der DDR-Provinz überhaupt darauf, in einer Zeit vor Internet, Social Media und Marilyn Manson? Diakon und Sozialpädagoge Wolfgang Musikmann hat da so eine Vermutung.
Mit den Satan-Sachen, das habe ich dann auch gemerkt, aber ich habe das nicht besonders ernst genommen. Und vielleicht ist es eine Erklärung, aber da bin ich mir auch nicht mehr sicher, dass so eine christliche Sekte vielleicht mit im Umfeld von Dieter Ehrlich eine Rolle gespielt hat, die Zeugen Jehovas. Ich weiß es nicht genau. Und die Zeugen Jehovas, die haben so ein relativ starkes Bild davon, dass es einen Satan gibt und dass es eine gute Welt gibt und dass die Guten in den Himmel kommen und die anderen in die Hölle. Aber ich weiß nicht mehr, ob das wirklich stimmt. Aber jetzt, wo du mich fragst, habe ich so eine Erinnerung, dass die Zeugen Jehovas vielleicht da mal, die sind so Missionarische. Die gehen dann in die Häuser und erzählen irgendwas und so. Vielleicht hat er da was mitgerichtet, ich weiß es nicht.
Hat Otze irgendeinen Draht zu den Zeugen Jehovas? Das ist in der Rückbetrachtung schwer zu prüfen und kann von keinem der von uns befragten ZeitzeugInnen so richtig bestätigt werden, aber möglich wäre es natürlich. Plausibler erscheint uns allerdings eine andere Erklärung für Otzes Bezug zum Jenseitigen, die Autor Frank Willmann uns liefert.
Ich glaube, er hat das kam vom Heavy Metal. Die haben ja auch Heavy Metal gehört und viele Bands schmückten sich ja mit entsprechend satanistischen Memoralien und da, glaube ich, kommt das her. Da war Otze ja durchaus auch ein Faible für alle möglichen Geistergeschichten hatte und irgendwann auch Kraft seines Drogenkonsums sich dann aktiv auch von der Geisterwelt bedroht und verfolgt fühlte, hat ihm das, glaube ich, immer mehr eingenommen.
Wahrscheinlich hat Otze schon in jungen Jahren mitbekommen, dass irgendwo am anderen Ende der Welt harte, schwarz bekleidete Metal-Typen mit umgedrehten Kreuzen, Särgen und Totenköpfen kokettieren. Vielleicht ja sogar über die Bravo, die Oma Ehrlich aus Westdeutschland nach Stotternheim geschmuggelt hat. Bands wie Iron Maiden, Judas Priest oder Black Sabbath beeindrucken und beeinflussen ihn. Ebenfalls sehr weit oben in den Stotternheim-Charts, logisch, die Gründerväter des UK-Punk, die Sex Pistols. Ihr großer Hit Anarchy in the UK von 1976 beginnt mit den legendären Zeilen I am an Antichrist and I am an Anarchist, don't know what I want, but I know how to get it. 9 Jahre später schreibt Otze, mit hoher Wahrscheinlichkeit inspiriert von Johnny Rotten und Sid Vicious, einen sehr ähnlichen Song, Abfallprodukte der Gesellschaft. Wir hätten angeblich nur Lärm und Dreck als Ideale, doch die, die das sagen, sollen sich selbst erstmal betrachten. Wir wären geborene Verbrechergestalten und sollen für ewig im Gefängnis schmachten. Wir hätten kein Ziel und auch keine Ehre, weil Geld für uns nicht das Wahre ist. Weil wir auf ihre Ordnung scheißen, vergleichen sie dich mit dem Antichrist.
Die Gesellschaft sieht in uns, den Punks und Rebellen, das personifizierte Böse. Den Antichrist. Okay, geschenkt, dann sind wir das gerne. Ungefähr so würde ich diesen Refrain interpretieren. 86 schreibt Otze einen anderen Schleimkeim-Klassiker, in dem er erneut ziemlich offenkundig und fast humoristisch mit einer Unterweltmetapher spielt. Satan. Satan, kannst du mir noch mal verzeihen, weil ich heute kleine Sünde begehe. Hab versucht, doch konnte ich nicht befreien, weil ich dir angekippt an mir hing. Oh Herr der Hölle, ich kann dir nicht mehr dienen. Die Liebe lässt mich weg von dir. Aus von allem Bösen, von Rache, Rache, Hass und Ehe. Otze ist verliebt, läuft mit rosaroter Brille durch die Welt und entschuldigt sich dafür beim Herrn der Hölle, dem er in diesem Zustand nicht mehr dienen kann. Da muss man erstmal drauf kommen. Tokotronic-Bassist, Podcaster und Schleimkeim-Ultra Jan Müller ist bis heute großer Fan dieses Songs und hat eine sehr spannende Lesart parat.
Satan, kannst du mir nochmal verzeihen dafür, dass ich heute keine Sünde beging? Das ist natürlich ein total starkes Bild, aber ich finde, für mich ist das ein Text, der sich nicht mit Satan, sondern mit der inneren Psyche beschäftigt. Ist eine Vermutung, weil ich kannte ihn ja nicht, aber ich sehe das ganz klar als Chiffre für seine innere Zerrissenheit und als Chiffre für seine psychischen Probleme, die er bestimmt gehabt hat. So würde ich das sehen.
Satan als Chiffre für Otzes innere Zerrissenheit, für seine psychischen Probleme, seine inneren Dämonen, seine dunkle Seite. Das ist ein interessanter Ansatz und er passt zu meiner These von vorhin. Mit jeder Grenzerfahrung, die Otze im Laufe seiner Biografie sammelt, und davon gibt's ja viele, wie wir wissen, scheint die dunkle Esoterik ein Stück mehr von ihm Besitz zu ergreifen.
Otzes Wegbegleiter berichten einstimmig, dass er zum Beispiel sehr ungern über seine Zeit im Stasi-Knast und überhaupt selten über Gefühle spricht. Otze markiert nach außen immer den Harten, den Bandleader, den rabiaten Chef der Räuberbande. Sein schweres Paket voll unaufgearbeiteter Traumata und berechtigter Paranoia trägt er alleine. Er erklärt das alles mit sich selbst, beziehungsweise beinahe schizophren, mit dem Satan in seiner Brust, mit seiner eigenen Schattenseite. Und die wird mit den Jahren immer präsenter. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem alten Tod, den Otze in seinen Erzählungen und Liedtexten als einen verlässlichen Freund personifiziert. Der Auslöser für diese Partnerschaft könnte, zumindest erscheint uns das logisch, eine Art Nahtoderfahrung um 1986 sein, die Otze nach einer herben Schlägerei mit einem kampferprobten Hooligan auf dem Berliner Alexanderplatz macht. Um anschließend nicht psychisch einzuknicken und weiterhin kampfbereit zu sein, redet sich Otze ein, sowieso keine Angst vor dem Tod zu haben, weil der ja sein Freund sei. Das ist zumindest meine Vermutung.
Der Tod, ich bin im Weg, der hasst euch die ganze Welt. Der Tod, voller Tribut, er von dir und das ist gut. Der Tod, ist es schlecht, er verlangt.
Es gibt dann noch so einen Schleimkeim-Song mit unheimlich wuchtigem Refrain und der fasst die Essenz dieser Episode irgendwie erstaunlich gut zusammen. Kriege machen Menschen, Menschen machen Krieg, grüllt Otze darin immer wieder. Auf niemanden trifft diese Formel besser zu als auf Otze selbst. Sein selbstzerstörerischer Krieg gegen die Norm, sein Krieg mit der DDR-Diktatur, mit der Stasi, mit Oberleutnant Birkner und der eigenen Schuld, ein doppeltes Spiel zu spielen. Sein Krieg mit rechten Hooligans, mit dem Alkohol, mit den eigenen Dämonen. Er hat Dieter Ehrlich zur Otze gemacht.
In der nächsten Folge wird sich Otzes größter Kriegsschauplatz, die DDR, einfach in Luft auflösen. Etliche ehemalige Spitzel, auch ein gewisser IKMO Richard, fliegen auf, die Stasi ist tot. Schleimkeim können endlich legal Platten aufnehmen. Schaffen sie es, in die Punkrock-Bundesliga aufzusteigen? Otze ist plötzlich ein freier Mann, doch der Teufel sitzt ihm weiterhin im Nacken. Wir sprechen mit seinem wichtigsten Förderer und mit einer Person, die Otze sehr nah war und eine Seite von ihm beschreibt, die wir bisher gar nicht beleuchtet haben. Neue Kriegsschauplätze tun sich auf und treiben Otze an den Rand des Wahnsinns.
Das ist, wenn dein Feind weg ist, ne? Wer bist du dann? Ist ja auch immer so eine interessante Frage. Ne?
Ausweise wie die DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen.
1990 wurde ich angefangen, aber diese Akten zu lesen. Es war ernüchternd, es war irgendwie scheiße. Und keiner von denen hat sich entschuldigt.
Die nächste Folge erscheint am Mittwoch. Damit ihr sie nicht verpasst, solltet ihr unseren Podcast abonnieren. Wenn er euch gefällt, freuen wir uns sehr über Bewertungen und euer Feedback. Otze, Stasi, Punk und Mord ist ein achteiliger Doku-Podcast von Film 5, Wake Word und Podimo. Autorin und Host sind wir, Josi Miller und Alex Barbian. Redaktion WakeWord, Benny Meyer. Redaktion Podimo, Juliane Rinne. Sounddesign und Musik, Josi Miller. Sounddesign und Schnitt, Fabian Schäffler. Projektmanagement, Josephine Arleit. Produziert von Jan Schönefeld und Ruben Schulze-Fröhlich. Danke an Frank Willmann, Anne Hahn, Wolfgang Musichmann, Jan Müller und Mike Weichert, Höni Records und das Stasi-Unterlagenarchiv Erfurt.
Du willst wissen, wie es nach der dritten Folge weitergeht? Dann jetzt auf podimo.de/otze registrieren und Podimo 45 Tage kostenlos testen. Du kannst dort 5 weitere Folgen Otze, Stasi, Punk und Mord hören, viele exklusive Podcasts entdecken und eine riesige Auswahl an Hörbüchern hören.